my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Miro Ruff und Melissa Eckstein. Im ersten Beitrag geht es um die Arbeitsplätze der Telekom. Der zweite Beitrag handelt von einem Elefanten, der einen Mann tödlich verletzt hat. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Backnang. Susanne Enchelmeier-Kiese aus Backnang möchte 3 Wochen lang ohne Plastik leben. Auslöser für diese Idee war ein Klimaschutzprojekt unter der Führung der Energieagentur Remsmor. Die Frau aus Backnang wollte testen, was möglich ist und nennt als Gründe vor allem die Vermüllung der Meere und die Gesundheit. Außerdem ist sie bereits 30 Jahre im Bund für Umwelt- und Naturschutz aktiv. Enchelmeier-Kieser wohnt mit ihrer Familie in einem Holzhaus. Im Garten wird Gemüse und Obst selbst angebaut und im Bioladen eingekauft. Dennoch ist ihr bewusst geworden, wie viel Plastik sie verwenden. Ohne Plastik zu leben, bedeutet auch für sie, auf viel zu verzichten.
Stuttgart. Der Pforzheimer Oberbürgermeister Gerd Hager, SPD, wollte 4 Spitzenkräfte so bezahlen, wie sie es seiner Meinung nach verdient hätten. Der Leiter des Personalamts wie auch die Chefin des Rechtsamts sollten deshalb in die Besoldungsgruppe B4 aufrücken. Es ist aber nicht gestattet, die Leitungen anders zu honorieren. Hager hatte rathausintern seine Idee mit anderen Bürgermeistern abgestimmt und zudem vom Gemeinderat positive Signale vernommen. Doch bevor der Oberbürgermeister die notwendigen Vollmachten vom Gemeinderat erhalten hatte, stand das Konzept in der Lokalzeitung und konnte somit nicht mehr umgesetzt werden. Hans-Ulrich Rülke, FDP, meinte, die Stadt könne sich so etwas nicht leisten. Es wäre nicht fair, wenn die Führungskräfte in Pforzheim mehr verdienen als ihre Kollegen in Stuttgart und in anderen Städten. Auch der Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon fordert Änderungen am Besoldungsrecht. Man solle die 2011 abgeschaffte Möglichkeit, Zulagen zu zahlen, wieder einführen, mahnte er per Schreiben ans Finanz- und Wirtschaftsministerium.
Stuttgart. Seit Jahren ist ein neues Wertstoffgesetz in Planung. Umweltminister Franz Untersteller von den Grünen hatte jetzt einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Laut seinem Plan soll der gelbe Sack wegfallen und es dafür eine Wertstofftonne geben, die nicht nur für Verpackungen, sondern auch für stoffgleiche Nichtverpackungen Verwendung finden soll. Das Ziel des Konzepts sei eine hohe Wiederverwertungsquote, so der Landesminister. Baden-Württemberg sei ein rohstoffarmes Land, deshalb müsse man mit Wertstoffen haushalten. Außerdem ist eine Übertragung der Verantwortung für das Sammeln der Wertstoffe auf die Kommunen geplant.
Igersheim. Die Gemeinde Igersheim im Main-Tauber-Kreis bemüht sich seit Jahren um die Eröffnung einer Gemeinschaftsschule. Sie ist jedoch mit ihrem ersten Antrag gescheitert. In dieser Woche verhandelte das Verwaltungsgericht Stuttgart erneut. Igersheim gehört zu den wenigen Gemeinden, bei denen der Prozess einer Schulentwicklung gescheitert ist. Sie hatte bereits im Jahre 2012 eine Gemeinschaftsschule beantragt. Im Mai 2014 beantragte die Gemeinde nochmals eine Gemeinschaftsschule. Diesmal wurde der Antrag vom Schulamt Künzelsau wie auch vom Regierungspräsidium Stuttgart befürwortet. Doch Bad Mergentheim lehnte es ab, gemeinsam mit Igersheim und Assamstadt eine Gemeinschaftsschule zu bilden. Das Verfahren scheiterte. Inzwischen beantragt Bad Mergentheim eine Gemeinschaftsschule und wenn die Voraussetzungen erfüllt werden können, werde auch Igersheim eine Gemeinschaftsschule erhalten.
Thank you.
Die Deutsche Telekom will ihren technischen Service neu organisieren. Alle 105 Beschäftigten der Tochtergesellschaft Deutsche Telekom Technischer Service am Standort Schwäbisch Hall sollen nach Stuttgart, Karlsruhe oder Würzburg verlagert werden. Vor Ort regt sich Widerstand. Christine Mohr von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi spricht im Radiointerview von einer brutalen und existenzbedrohenden Situation für die Mitarbeiter. Miro Ruff sprach für Fokus Südwesten mit der Landesbezirkssekretärin Mohr, zuständig für Telekommunikation im Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken, um mehr über die Verlagerung der Arbeitsplätze und ihre Bedeutung für Schwäbisch Hall und ganz Baden-Württemberg zu erfahren.
Frau Mohr, die Tochtergesellschaft Deutsche Telekom Technischer Service hat in Schwäbisch Hall genau 105 Arbeitsplätze. Was wird dort eigentlich gearbeitet?
Das sind Kolleginnen und Kollegen, die qualitativ wirklich hochwertigen technischen Kundenservice leisten. Das sind diejenigen, die den Außendienst von dort aus steuern. Das heißt, wir kriegen das mit, wenn Gewitter- oder Unwetterphasen sind, dass sie von dort aus ganz schnell die Techniker rausschicken, aber auch zu ganz normalen Zeiten steuern sie von dort aus diejenigen, die dann quasi den Kunden vor Ort besuchen, um einen Telefonanschluss zu machen, Störungen zu beheben. Das ist die eine Geschichte, wo es der Kunde direkt mitbekommt. Dann werden aber auch nochmal ganz hochqualifizierte Tätigkeiten beim INS-Ausbau getätigt. Das heißt, es sind die ganz neuen modernen Infrastrukturnetzen, dann auch die Voice-over-IP-Plattformen, Umstellungen, dann auch Aufbau von Wachstumsfeldern. Ganz wichtige Hotlines sind dort verankert. Das heißt, wir haben dort auch ganz spannende Wachstums- und Zukunftsfelder abgebildet.
Jetzt will ja diese Tochtergesellschaft Deutsche Telekom Technische Service sich neu organisieren. Was bedeutet das konkret für den Standort Schwäbisch Hall?
Was das konkret für die einzelnen Beschäftigten bedeutet, wissen wir im Moment nicht. Wir haben in Verhandlungen erzielen können, dass es zu den Standorten Stuttgart und Karlsruhe, die der Arbeitgeber als technischer Servicestandort beibehalten wollte, noch zusätzlich Freiburg und Ravensburg als Zielstandorte gibt. Jetzt muss man aber wissen, dass in Schwäbisch Hall insgesamt 5 Betriebe abgebildet sind, die unterschiedliche Arbeitsinhalte haben. Und wir wissen im Moment nicht, wie der Arbeitgeber seine Betriebsstruktur aufbauen möchte. Das heißt, wir wissen nicht, ob Betriebe gezielt an einzelnen Standorten abgebildet werden oder ob alle Betriebe an diesen 4 Standorten abgebildet werden. Das heißt, es sind noch ganz, ganz viele Fragen offen, die es gilt zu klären. Der Arbeitgeber wird jetzt am Donnerstag und Freitag Infoveranstaltungen durchführen zur Erstinformation der Beschäftigten. Und ich denke, die Details dazu werden Step by Step bekannt gegeben.
Sie waren ja in Schwäbisch Hall vor Ort. Wie haben Sie dort die Stimmung erlebt bei den Beschäftigten?
Die Beschäftigten waren sehr wütend, sind aber auch gelähmt und frustriert. Im Prinzip sind sie im Moment noch immer schockiert und entsetzt, weil die Maßnahme letztendlich jetzt stark 2 Wochen bekannt ist. Das heißt, der Arbeitgeber hat hier in einem Hauruck-Verfahren informiert, dass von den ursprünglich 13 Standorten eigentlich nur noch 2 aufrechterhalten werden sollen in Baden-Württemberg. Und ich war gestern nochmal in einem Rundgang vor Ort. Und es ist wirklich so, dass viele nach wie vor total frustriert und geschockt sind. Es ist ja letztendlich so, dass die meisten machen sich um ihre Existenz jetzt auch Sorgen, weil man nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und die Fahrtzeiten, egal wo es hingehen könnte von diesen 4 Zielstandorten, einfach eine zeitliche Dimension hat, die für viele einfach nicht bewältigbar und unvorstellbar ist. Das ist ganz kostbare Lebenszeit, die den Beschäftigten vor Ort beraubt wird. Und das ist schon alles richtig brutal und existenzbedrohend.
Was war denn Ihre Botschaft an die Beschäftigten?
Die Botschaft war ganz klar, dass wir noch bis Montag darum gekämpft haben, dass die ursprünglich angedachten 18 Standorte bundesweit erhöht werden. Das heißt, in den Verhandlungen ist es gelungen, 30 Standorte zu halten. Wir haben auch an den Standorten Stuttgart, Karlsruhe, Ravensburg und Freiburg noch eine Standortgarantie bis zum Jahr 2021 verhandeln können. Für die Kolleginnen und Kollegen, die letztendlich, und es sind 9 Standorte in Baden-Württemberg, von der Verlagerung ihrer Arbeitsplätze bedroht sind, konnten wir Regelungen erwirken, die ja diese Verlagerung des Arbeitsplatzes etwas sozialer gestalten. Das sind Umzugshilfen, Fahrtkostenregelungen dabei. Da gibt es einen Sonderhärtefallfonds, da gibt es finanzielle Unterstützung. Wir konnten zusätzliche Altersteilzeitregelungen vereinbaren bis hin zum Jahr 2019 mit Einstiegsoptionen, finanzielle Prämien. Alles Abfederungen den Weg hin zum neuen Standort oder den Weg in eine Vorruhestandsregelung, aber letztendlich sind es alles Regelungen, die keinen Arbeitsplatz ersetzen, weil unterm Strich die Beschäftigten müssen einfach draufzahlen und bluten, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Im Hintergrund, so war es zumindest aus der Presse zu entnehmen, haben sich ja verschiedene Menschen eingeschaltet, so auch der Schwäbisch-Haller Oberbürgermeister Pellgrim. Der hat sich mit dem Betriebsrat getroffen und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom einen Brief geschrieben. Wissen Sie, was ist daraus geworden?
Wir haben am Dienstag gemeinsam dieses Gespräch mit dem Oberbürgermeister Pellgrim geführt. Wir hatten wirklich ausreichend Zeit, um die Geschäftsfelder, die auch in Schwäbisch Hall abgebildet werden, darzustellen und haben auch gemeinsam uns Gedanken gemacht, welche Initiativen greifen könnten, um einerseits den Standort am Ende dieser Umsetzungskette, der bis zum 31.12.2019 laufen soll, setzen zu können. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, dass wir einfach auch gucken, wo gibt es vielleicht nochmal Zukunftsfelder, Möglichkeiten über 2019 hinweg eine Perspektive für die Beschäftigten am Standort zu finden. Man muss einfach wissen, in Schwäbisch Hall sind derzeit 150 Beschäftigte, 105 sind aus dem technischen Service. Wenn der technische Service fällt, dann verbleiben noch 45 Beschäftigte am Standort aus anderen Betrieben der Telekom. Das heißt, wir haben im Moment dort einfach noch andere Betriebe und da müssen wir gucken, ob es da Chancen gibt, mit diesen anderen Betrieben den Standort zu halten. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, inhaltlich nochmal einiges zu strapazieren. Wir haben vereinbart, dass wir einen Zukunftsworkshop mit Betriebsräten und dem Herrn Pellgrim ins Leben rufen, um einfach auch zu gucken, wie kriegen wir denn wirklich auch Arbeitsplätze draußen in der Region gesichert.
Abschließend die Frage, was glauben Sie, bleibt der Standort in Schwäbisch Hall für die DTTS?
Ich habe die Hoffnung, dass wir den Standort so lang wie möglich in Schwäbisch Hall abgebildet bekommen und dass wir auch Lösungen, Perspektiven für Kolleginnen und Kollegen des technischen Services in Schwäbisch Hall finden können.
Thank you.
Mitte Juni wurde ein Mann in Buchen bei Heilbronn von einem Elefanten tödlich verletzt. Der Elefant, Baby, war aus dem Zirkus Luna ausgebrochen. Der Zirkus Luna wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach von Tierschützern angezeigt, aufgrund schlechter Haltung von Tieren. Melissa Eckstein hat für Fokus Südwest mit Peter Höfken, Fachreferent von PETA Deutschland, über den Vorfall und die Zukunft von Zirkustieren gesprochen. Herr Höfken, im letzten Monat wurde ja in Buchen bei Heilbronn ein Mann tödlich durch einen Elefanten verletzt. Was ist da denn genau passiert?
Ja, der Elefant ist sein Leben lang im Zirkus Luna misshandelt worden. Das heißt, er wurde viele Jahre lang einzeln gehalten. Er wurde oft nachts auf einem LKW-Transporter gehalten. Oft gab es kein Beschäftigungsmaterial, wie gefordert. Oft gab es keinen Sandhaufen, keine Scheuerstelle, kein Außengehege. All das hat dazu geführt, dass der Elefant irgendwann im Laufe der Jahre ja ausgetickt ist, sich zu einer Zeitbombe entwickelt hat und immer wieder Menschen verletzt hat. Es kam ja schon in den letzten Jahren häufiger vor, dass der Elefant Menschen schwer verletzt hat, Zirkusbesucher teilweise auch. Und wir haben schon seit Jahren gewarnt, den Elefanten endlich aus dem Zirkus zu nehmen. Aber jetzt ist das Unglück passiert. Der Zirkus hat sich wieder mal als unzuverlässig erwiesen, hat auch die Gehege offensichtlich nicht ordentlich geschützt, wie auch in der Vergangenheit. Der Elefant konnte ausbrechen und hat einen Menschen tödlich verletzt.
Peter hat ja bereits im März Anzeige erstattet, wegen der Haltung der Tiere allgemein in dem Zirkus. Hat sich dann danach auch irgendetwas geändert oder nichts?
Ja, wir haben schon mehrfach Anzeige erstattet gegen den Zirkusbetrieb wegen mangelhafter Tierhaltung, wegen Tierquälerei. Getan hat sich aber leider nichts, weil vor allen Dingen die Amtsveterinäre in Südwestdeutschland gerne auch mal beide Augen zudrücken, wenn es um einen Zirkus geht, weil der Zirkus ist nur 4 bis 5 Tage an einem Standort und der Amtsveterinär weiß, wenn er da jetzt, sagen wir mal, ein großes Fass aufmacht, dann holt er sich jede Menge Arbeit und Kosten auf den Schreibtisch und viel bequemer ist es dann, beide Augen zuzudrücken für ein paar Tage und der Zirkus ist ja dann schon wieder weg.
Und was passiert jetzt mit dem Elefanten oder was ist mit ihm passiert?
Der Elefant wurde in einen Safari-Park in Norddeutschland überführt. Das ist ja unsere Forderung schon seit langem gewesen, dass der Elefant aus dieser Einzelhaltung, was ja eine Qual für einen Elefanten ist, herauskommt, herausgenommen wird und dann eben mit anderen Tieren in einem Tierpark zusammengeführt wird. Dass jetzt allerdings dies jetzt erst nach so einem schlimmen Unglück passiert ist, das muss man auch den Behörden sicherlich vorwerfen, dass die da viel zu spät reagiert haben.
Ist es denn überhaupt möglich, solche Tiere wirklich artgerecht in einem Zirkus zu halten?
Also nicht nur wir von PETA, sondern auch die Bundestierärztekammer und der Bundesrat fordern ja seit Jahren das Wildtierverbot. Die Fachwelt ist sich da also einig. Nur die CDU und die CSU im Bundestag blockieren seit Jahren das Wildtierverbot im Zirkus, weil der Fraktionsvorsitzende der Partei, das ist der Herr Volker Kauder, der hat enge Verbindungen zu Zirkus Krone, der ist da als Ehrenfan ernannt worden und der verhindert das Wildtierverbot im Zirkus in Deutschland. Obwohl schon 18 EU-Länder auch bestimmte Tierarten im Zirkus verboten haben. Deutschland ist jetzt also Schlusslicht.
Welche Tiere könnte man denn problemlos in einem Zirkus halten?
Also wir von PETA sprechen uns grundsätzlich gegen die Haltung von Tieren im Zirkus aus. Was wir immer wieder beobachten, ist, dass Pferde auf LKW-Transportern stundenlang gehalten werden, transportiert werden über Nacht, dass die Tiere dann in enge Boxen kommen, dass in der Manege auch bei Pferden oder Kamelen die Peitsche zum Einsatz kommt. All das führt dazu, dass diese Tiere auch unter diesen Bedingungen leiden. Also Wanderzirkus und Tiere, das passt einfach nicht zusammen. Deswegen plädieren wir an die Menschen auch vor allen Dingen, nur in einen Zirkus zu gehen, der keine Tiere mitführt. Und da gibt es eine sehr gute Auswahl mittlerweile.
Gibt es denn oft solche Vorfälle, bei denen Tiere einfach nicht artgerecht gehalten werden, gerade bei Zirkussen, oder ist es eher selten?
Das hat die Bundesregierung selber auch zugeben müssen. Aufgrund einer kleinen Anfrage der Grünen im Bundestag vor ein paar Monaten hat die Bundesregierung selber zugegeben, dass bei jeder zweiten Kontrolle, also bei der Hälfte aller Kontrollen im Zirkus oder knapp der Hälfte aller Kontrollen werden Missstände bei der Tierhaltung festgestellt. Man sieht also, es sind keine Einzelfälle, sondern das hat System, eben weil Tiere und Zirkus systembedingt nicht zusammenpassen mit dem Tierschutz.
Und was passiert jetzt mit dem Zirkus Luna? Tragen die irgendwelche Folgen davon oder geht es einfach so weiter wie bisher, nur also, um Elefant?
Wir haben ja Strafanzeige erstattet wegen fahrlässiger Tötung gegen die Zirkusverantwortlichen, aber auch gegen die Behörden, die wir seit Jahren vor so einem Vorfall gewarnt haben. Die Staatsanwaltschaft hat uns nun mitgeteilt, dass sie zunächst gegen die Zirkusverantwortlichen ermittelt und wir hoffen, dass jetzt endlich Licht in die Sache kommt und dass der Zirkus oder zumindest die Verantwortlichen dieses tragischen Unglücks, und wir gehen davon aus, dass es sich dabei um die Zirkusleute handelt, dann auch bestraft werden.
Denken Sie, dass es in der Zukunft dann immer mehr Zirkusse geben wird, die dann auch ohne Tiere auskommen?
Ja, das ist der eindeutige Trend, dass immer mehr Menschen vor allen Dingen auch nicht mehr in Tierzirkusse gehen. Die Menschen haben diese Tierquälerei auch satt. Immer mehr Städte verbieten ja auch Aufführungen von Elefanten oder Tigern auf ihren kommunalen Flächen. Und deswegen also sprechen wir hier von einem Trend, der vor allen Dingen im Ausland jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist. In Deutschland aufgrund der CDU, CSU im Bundestag leider noch nicht. Aber ich glaube, das wird hier auch nicht aufzuhalten sein, sodass wir in einigen Jahren zunächst einmal keine Wildtiere mehr im Zirkus haben, aber letztendlich, und dafür kämpfen wir auch, gar keine Tiere im Zirkus mehr eingesetzt werden.
Das war Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Miro Ruff und Melissa Eckstein. Alle Beiträge auch zum Nachhören auf störfunk.de.